So, also ihr Lieben, ein Abenteuer durch das Wort Gottes zu gehen und auf den Heiligen Geist zu hören. Vater, wir wollen dir das wirklich bringen, wir bitten dich, dass dein Wort zu uns spricht. Und Herr, das ist mein größter Wunsch und auch meine feste Zuversicht, dass du dein Wort jedem persönlich offenbarst. Dass du Dinge sprichst, die ich nicht sage, die du durch dein Wort aufschließt und offenbarst und in uns wirkst. Und dazu möchte ich dich, lieber Heiliger Geist, einladen, dass du genau dieses Werk tust. Herr, du weißt ganz genau, du warst bei jeder Vorbereitung dabei. Und ich will dir das hinbringen, dass ich davon nur ein Fetzen, ein kleines Stück empfangen habe, Herr. Aber du machst das groß und du wirst dich darin selbst offenbaren. Hab Dank, Jesus. Ja, Amen. Wo ist denn der Michael? Würdest du bitte nochmal die Proklamation von gestern mit uns machen? Den gleichen Bibelvers. Ich habe das nämlich heute früh gesucht und nicht gefunden. Ich dachte, der Michael ist ja bestimmt da. Römer 5. So, Römer 5. Ich mache es wie gestern, dass ich ein, wie es der Christiane gemacht hat, einen Satz vorlesen und dann proklamieren wir das gemeinsam. Römer 5, Vers 1 bis 5. Und wie sieht's aus? Wie proklamieren wir? Genau. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben. Zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das. Sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Genau. Da sind wir schon voll drin im Thema. Die Liebe Gottes ist in unserer Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen worden. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden. Ich würde eine andere grammatikalische Form wählen, wenn ich es ausdrücken müsste. Aber es ist eine Tatsache. Wer von uns hat den Heiligen Geist empfangen? Okay. In wessen Herz ist die Liebe Gottes ausgegossen worden? Genau, ist nämlich schon da. Was mich bewegt hat, über das Thema nachzudenken, wie wir unseren Herrn Jesus lieben, geht aufs letzte Gemeindebauseminar zurück. Wer kann sich da an die vorletzte Lehreinheit erinnern? Die vorletzte? Nein, an den Inhalt, an den Schwerpunkt. Was war der Schwerpunkt beim letzten Gemeindebauseminar am Donnerstag? Religiöser Geist, genau. Ich denke, es war das Vorletzte, ne? Jedenfalls hat mich das damals ins Herz getroffen und schlich mir das ganze Jahr über immer mal nach. und im Urlaub haben wir schön Urlaub gemacht und da bin ich einmal früh bis schon eher aufgestanden und nicht nur einmal, waren vielleicht 2-3 Mal, aber ging da draußen spazieren und hab angefangen ein Stück zu beten und da hat mir der Heilige Geist was über mich gezeigt, nämlich dass ich eifrig bin, ihn zu suchen, viel mehr Drang habe, von Jesus zu hören und zu empfangen, wenn ich denn herausgefordert bin, irgendwas vorzubereiten. Da dachte ich, das ist noch irgend sowas aus dieser Altlast-Religion. Weil der Satz fiel auch damals als Merkmal in dieser Liste, ein Hinweis, dass da Reste davon in uns sind, ist, wir suchen den Herrn, wenn wir irgendein Projekt vorbereiten, eine Predigt vorbereiten, und wenn wir das nicht tun, dann genießen wir das, dass wir das mal nicht brauchen, dass wir Jesus suchen müssen. So. Und wenn man es genießt, dass man es nicht braucht, dass man Jesus suchen muss, ist irgendwas noch nicht ganz so, wie es im Wort ist. Jedenfalls war das für mich ein Anlass zu fragen, Herr, wie geht denn das, dich zu lieben? Einfach so, um deiner Willen. Und diese Frage habe ich Jesus gestellt und gar nicht so schnell eine Antwort bekommen. Aber ich dachte, das wäre ein gutes Thema fürs Gemeindebauseminar. Erstens hat es mich selber interessiert, darüber mehr Offenbarung zu bekommen. Und dann dachte ich, das ist bestimmt auch ein gutes Thema. Und während der Vorbereitung darauf, es gelang mir nicht gut. Ich hatte Bibelstellen aus dem Bibelprogramm rausgesucht und es waren auch noch verschiedene andere Sachen in den letzten 2 Wochen. Wir waren noch zwischendurch ein Wochenende unterwegs, meine Frau und ich, in Rumänien gewesen. Das war sehr schön, sehr gut. Gott war da mit uns und hat uns Gnade gegeben. Das war alles gesegnet, aber zum Thema bin ich nicht weitergekommen. Und beim Raussuchen im Bibelprogramm, dann interessiere ich mich gerne für Wandern und Berge und so. Mal kurz gucken, was im Elbsandsteingebirge so geht und Ablenkung. Und ich dachte, oh, das ist zum Schämen, was hier läuft. So. Und aber, weil Gott irgendwie doch seinen Wunsch hat, uns sein Herz zu zeigen, denke ich, hat er ein paar Gedanken gegeben. Und eigentlich, erst während wir hier zusammen waren, fing ein bisschen was an zu fließen, was ich mir gewünscht habe, dass es fließt. Ist auch irgendwie ein Hinweis darauf, dass Gott in einer Gemeinschaft, in einer Versammlung Offenbarung gibt. Hat Gott halt so festgelegt. Und manchmal geht das dann halt nur so. Und ich möchte mit euch letzten Endes durch 4 Punkte gehen. Der erste Punkt ist, dass wir uns im Wort Gottes anschauen, Bibelstellen dazu, was es heißt, Gott ist Liebe. Oder Gott liebt. Ich habe mir ein Buch von Derek Prinz gekauft, hier mit dem Gebetskämpfer. Ich finde, das ist eine Zusammenfassung von verschiedenen kleineren Büchern. Oder kleinere Bücher sind aus dem Buch genommen. Es ist nichts Unbekanntes, aber ich finde es eine sehr gute Zusammenfassung von einem breiten Strom an Lehre. Und dort habe ich den Satz gefunden, dass Derek also, nachdem er Philosophie studiert hatte und zum Herrn gekommen ist, das Erste, was sich ihm offenbart hat, war, dass Gott Liebe ist. Und dass alles Geschaffene und alle Sterne, das gesamte Weltall und die ganzen Rätsel nach Ursprung und Erschaffung der Welt etwas mit einer liebenden Person zu tun haben. Und da schrieb so ein Satz, ich kann bis heute nicht ergründen und beschreiben, warum Gott liebt. Aber ich sehe es an allen Ecken und Enden, dass er das tut. Dann der nächste Punkt ist, dass Gott zum Ausdruck gebracht hat, dass er geliebt werden möchte, auch von Anbeginn. Dann der dritte Punkt, dass wir unsere Fähigkeit zu lieben daraus nehmen, dass wir uns lieben lassen. Und dann als Viertes, wie wir den Herrn lieben, wie sich das ausdrückt oder ausdrücken kann. Und wir werden ganz viel im Wort lesen. Wer möchte, kann das gerne mit aufschlagen, weil ich die Bibelstellen nicht ausgedruckt habe, sondern auch selbst aufschlage. Da haben wir immer auch ein kleines bisschen Zeit mitzublättern. Und ansonsten, wem das auch zu lästig ist, da rumzublättern, hört mit zu. Ist total okay. Lasst uns zunächst mal den 1. Korintherbrief im Kapitel 13 aufschlagen. Dort hat Paulus eine Offenbarung von Gott über das, was Liebe ist oder über einen Anteil von dem, was Liebe ist. Es ist vielleicht nicht das Gesamtbild von Liebe, aber es ist sind wichtige Dinge über Liebe. 1. Korinther 13, Abvers 4. Die Liebe ist langmütig. Oder, wie wir es gestern gehört haben von Mischa, lange erduldend, lange leidend. In der Lage, lange zu leiden. Die Liebe ist gütig oder gnädig. Sie neidet nicht. In der Liebe ist kein Neid. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, oder ein anderer Ausdruck dafür, sie bedeckt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Und am Schluss, Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Oder größer als diese ist die Liebe. Hier ist ganz viel tiefe Offenbarung über das Wesen Gottes drin. Und da möchte ich mit euch im ersten Johannesbrief das Kapitel 4 aufschlagen. Wenn ich Johannesbrief lese, dann nehme ich immer die NGÜ, weil ich dort die Formulierungen irgendwie leichter verstehe als in der Elberfelder Bibel. Im ersten Johannes Kapitel 4. Wir kommen ganz oft zum ersten Johannesbrief und wir werden immer wieder die gleiche Seite aufschlagen, können also schon mal was reinlegen. Aber ich möchte es trotzdem zunächst nicht im Gesamten lesen, sondern stückweise. 1. Johannes 4, Vers 8. Oder Vers 7 und 8. 1. Johannes 4, Vers 7 und 8. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das gleiche nochmal im Vers 16 oder ähnliches. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Der zweite Teil vom Vers 16. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott in ihm. Lasst uns gehen zum 1. Johannes 3, Vers 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Dann 2. Korinther 13, Vers 11. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Dann Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, uns lebendig gemacht. Epheser 3, Vers 19. Vers 18 und 19 am besten, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Hier kommt schon eine Staffelung zwischen Erkenntnis und Liebe. Die Liebe übersteigt die Erkenntnis. Weil die Liebe etwas mit unserem Herzen zu tun hat und die Erkenntnis nicht das ganze Herz ausdrücken kann, dann Titus 3, Vers 4 und 5. Da steht, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Also die Folge oder die Ursache dafür, dass Jesus gekommen ist und sich geopfert hat, ist diese Kerncharaktereigenschaft von Gott, nämlich Liebe sein. Er musste, weil er ein gerechter Gott ist, zornig sein auf unsere Sünde. Aber weil seine Liebe in ihm größer ist als alles andere, die alles überstrahlende Eigenschaft unseres Vaters ist, hat er eine Lösung geschaffen und hat letzten Endes den Schmerz auf sich genommen, seinen Sohn Jesus leiden zu sehen und geopfert zu sehen, aus Liebe. Das drückt am tiefsten die Größe von Gottes Liebe aus, dass er seinen Sohn geopfert hat. Und im Wort steht, dass er dadurch uns seine Liebe beweist, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das drückt auch etwas von dem Charakter von Liebe Gottes aus. Liebe Gottes ist nicht abhängig von seinem Gegenüber. Gott kann lieben, auch wenn sein Gegenüber ihn nicht liebt. Denn er hat uns geliebt, bevor wir ihn lieben konnten. Und das ist einfach eine ewige Tatsache. Niemand ist zu Gott gekommen und niemand hat angefangen, Gott zu lieben. Nee, niemand wurde erst dann von Gott geliebt, so rum, als er anfangen konnte, ihn zu lieben. Das heißt, alles, was Liebe ist, hat seinen Ursprung in tiefsten, innersten, größten Wesen Gottes. Und mit Worten kann ich das nicht ausdrücken, wie die Liebe Gottes ist. Ich kann es nur versuchen zu umschreiben. Im 1. Korinther 13 gibt es Eigenschaften von Gottes Liebe. Langmut, Geduld, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, freut sich immer über Gutes, trägt nichts nach. Werden wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Also, Gott ist in Person Liebe. Nochmal 1. Johannes 3, Vers 16, wo das nochmal zusammengefasst ist oder zum Ausdruck kommt. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Jo, das ist mächtig und gewaltig. Lass uns mal einen kurzen Moment Stille sein und dem Heiligen Geist erlauben, uns ein Stück zu zeigen, einen Ausschnitt davon zu geben, was unseren Gott, was unseren Vater angetrieben hat, seinen Sohn zu uns zu geben. Keiner von uns hat Gott geliebt, bevor er gerettet wurde. Und jeder von uns wurde von Gott geliebt, bevor er gerettet wurde. Deswegen hat er seinen Sohn gegeben, hat ihn geopfert, und das ist mir schon, sage ich ab und zu mal, niemand hat Gott dazu gezwungen, außer sein eigenes Herz. Und Jesus ist aus Liebe gestorben, aus Zuneigung, aus Mitfühlen, aus dem puren Wunsch, uns retten zu können vor dem ewigen Verderben. Auch das ewige Verderben, was Gott dem Satan bereitet hat, das ist auch in seinem Herzen. Aber weil er uns liebt, wollte er uns davor retten. Beides kommt aus Gott. Das ewige Verderben kommt auch aus Gott, weil er es für den Satan bereitet hat, weil er nicht mehr seinem Charakter und Wesen entsprochen hat. Das ewige Verderben ist eine Erfindung Gottes. Der Teufel hat es bekommen als Lohn für seine Haltung der Liebe gegenüber, Gott gegenüber. Aber Gott hat alles gegeben, was er konnte, um uns nicht dort landen lassen zu müssen. Und er hat es freiwillig getan, mit Absicht und mit großer Freude. Wisst ihr, Jesus, als er sagt, im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als 99 in Anführungsstrichen Gerechte, die Buße nicht brauchen, weil dadurch der sehnlichste Wunsch Gottes erfüllt wird, zu retten, dass das Opfer von Jesus wirksam wird, weil es seiner Liebe und seiner größten Sehnsucht entspricht. Deswegen ist im gesamten Himmel Freude, weiß ich alle, weil alles im Himmel reagiert auf die Emotion Gottes. Und wenn jemand gerettet wird, ist in Gott Jubel und Freude. Wirklich. Und der gesamte Himmel, weil er auf die Emotion Gottes reagiert, freut sich mit. Weil Gott seinen tiefsten Herzenswunsch erfüllt bekommt, uns retten zu können, uns lieben zu können und auch von uns geliebt zu werden. Weil Gott auch Sehnsucht hat nach unserer Liebe. Gott hat uns geschaffen als sein Gegenüber. Nicht, weil er für sich bleiben wollte, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, hätte er uns nicht gebraucht. Wenn Gott für sich bleiben wollen, hätte er uns nie als Menschen geschaffen. Und im Wort steht im 1. Mose, er schuf uns als sein Gegenüber. Warum? Weil er auch geliebt werden möchte. Weil es ihm gut tut, von uns geliebt zu werden. Ist das zu menschlich von Gott gedacht? Ist nicht Gott so hoch erhaben, dass er von unserer Liebe unberührbar wäre? Man könnte das denken. Man könnte denken, ja, wie kann man denn dem ewigen Gott unterstellen, dass er ein Liebesbedürfnis hat? Er ist doch in sich vollkommen. Das ist er. Er ist in sich vollkommen. Und es entspricht seinem Charakter und seiner freien Wahl, sich ein Gegenüber zu schaffen, um geliebt zu werden, weil er sich an Liebe freut. Diese Woche hat jemand gesagt, Gott, Axel, du warst, ne? Gott ist gerne Gott. Und deswegen freut er sich auch über seine eigene Liebe, die er hat. Er freut sich über alles, was er selbst ist. Und deswegen freut er sich auch, wenn er geliebt wird. Wenn ihm seine eigene Liebe wiedergespiegelt wird. Deswegen hat er sich Menschen geschaffen, um noch mehr an seiner eigenen Liebe sich zu erfreuen. Nämlich durch Menschen, die ihn lieben. Und das hat Gott auch in seinem Wort klar zum Ausdruck gebracht, dass er geliebt werden möchte. 5. Mose 6, Vers 5. Genau. Ein ganz bekannter Bibelabschnitt. Das sogenannte Höre Israel. Schma Israel. Wer das kennt. Also, 5. Mose 6, Vers 4, ab Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Es ist mitten eingebettet in viele Gesetzesvorschriften, in viele Anweisungen, wie das Volk mit Gott Kontakt haben soll. Der zweite Weg Gottes, um sein Volk für ihn mit in Gemeinschaft zu haben. Er hat Mose zunächst gesagt, das Volk, ich möchte, dass das gesamte Volk zu mir auf den Berg hochsteigt. Und das Volk hat gesagt, machen wir niemals, dort vergehen wir. Weil Gottes Gewalt und Majestät offenbar war, weil der Berg geraucht hat und gebebt hat und alle so vor Angst vergangen sind, dass letzten Endes nur Mose gegangen ist. Mose hatte etwas von der Liebe zu Gott in seinem Herzen. Er hat sich vor Gott nicht gefürchtet. Er hatte Ehrfurcht, aber keine Angst. Er wusste, egal was ist, bei Gott ist es immer am besten. Jedenfalls, mitten in diesen auch Gesetzen, offenbart Gott sein Herz. Höre Israel. Das heißt, es kann man gleichsetzen mit dem, wie Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Hier kommt eine ganz besondere, feierliche, wichtige Offenbarung. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Reihenfolge ist nicht zufällig. Anne sagte am Frühstückstisch noch, ja, das hat was mit dem Herzen zu tun. Bing, ich dachte, na klar, drum steht's ja auch nicht umsonst in dieser Reihenfolge. Also, unsere Liebe zu Gott hat was mit unserem innersten Herzen zu tun. Und von dort geht sie aus. Unsere Liebe zu Gott kann nicht über unseren Verstand und dann über unsere Seele und dann unser Herz berühren, sondern es geht von innen nach außen. Und wodurch ist die Liebe Gottes in uns ausgegossen worden? Durch den Heiligen Geist. Wohnt der Heilige Geist in unserem Verstand? In unserer Seele? Er wohnt in unserem Geist, in unserem Herzen. Deswegen geht von da aus auch die Liebe zu Gott. Deswegen ist es für uns, haben wir keinen Zugang über den Verstand, die Liebe Gottes zu erfassen und haben auch keinen Zugang über unseren Verstand, Gott zu lieben. Die Reihenfolge ist, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Gott spricht tatsächlich mitten im Gesetz des Mose von Liebe, von Lieben. Das ist das Zentrum. Und seine Motivation, auch die ganzen, das Volk, das Opfer tun zu lassen, war, seinem Volk ein Hilfsmittel zu geben, auf einem zweiten Weg ihm irgendwie zu nahen, irgendwie seine Herrlichkeit, seinen schönen Charakter zu sehen, an dem Segen, den er auch darauf verheißen hat, an Fruchtbarkeit. Es war sein Wunsch, weil der erste Weg noch nicht offen war für das Volk, direkt zu ihm Zugang zu haben, wenigstens auf dem zweiten Weg ihm ein Hilfsmittel zu geben. Dafür gibt es die gesamten Gesetze. Wir wissen aus dem Wort, dass diese Gesetze und das Einhalten der Gesetze den Zugang zu Gott, den Herzenszugang, nicht schaffen kann. So, lasst uns weiterlesen. 5. Mose 7, Vers 9. So erkenne denn nun, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die nach allen seinen Vorschriften leben und sie peinlich genau einhalten. In der Elberfelder steht, der bis auf 1000 Generationen den Bund denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir werden nachher noch erfahren, dass wir alle Gebote, die Gott gegeben hat, nur dann erfüllen können, wenn wir ihn lieben. Also, er hat verheißen, dass er den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und was die Gebote Jesu sind, werden wir noch erfahren. Interessanterweise, weil ich ein Bibelprogramm mir mal gekauft habe, gibt's da Strong-Nummern dran, wo man hebräische Wörter da halt lesen kann und die Bedeutung. Wo hier steht, so erkenne nun, dass der Herr dein Gott ist. Der Gott ist der treue Gott, der den Bund und die Reset heißt Güte. Mancher von uns weiß da vielleicht, dass da in diesem Wort, hebräischen Wort Reset, sich das gesamte Paket der unverdienten Gnade Gottes aufhält. Als Anmerkung für die, die aus unserer Gemeinde von Anfang an dabei sind, das sind Grundlagenlehren für uns gewesen, noch bevor wir überhaupt Gemeinde wurden, über den Bund, den Gott mit uns hat, und dass dieser Bund aufgrund seiner Gnade besteht, diese umfassende, unverdiente Gnade, die uns Gott gewährt und die uns sich selbst, wo er sich selbst uns gibt. Also der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Dann Hosea 6. Jetzt wird's schwierig. Doch, ich hab gefunden. Super. Hosea 6, Vers 6. Ich lese mal von 4 bis 6. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda, da eure Güte wie die Morgenwolke ist und wie der Tau da früh verschwindet? Darum habe ich durch die Propheten dreingeschlagen, habe sie erschlagen durch die Worte meines Mundes. Und mein Recht geht hervor wie das Licht. Denn an Güte oder Liebe oder Gnade habe ich gefallen. Nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Und das im Alten Testament, wo Gott befohlen hat, alle Opfervorschriften einzuhalten. Denn an Güte, parallele Übersetzungsmöglichkeit Liebe, parallele Übersetzungsmöglichkeit Gnade, habe ich gefallen. Ich glaube, in der Schlachter 2000 ist es direkt mit Liebe übersetzt. Und so würde ich es auch mal lesen. Denn an Liebe habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Und Erkenntnis Gottes hat etwas damit zu tun, sein Herz zu kennen. Und ihn lieben hat etwas damit zu tun, dass wir seine Beweggründe durch Offenbarung kennen. Und Gott gibt uns die Offenbarung über seine Beweggründe, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist in uns. So, jetzt gehen wir zum Neuen Testament über. Matthäus 22. Ab Vers 34. Matthäus 22, 34 bis 40. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Ich weiß nicht, warum das so interessant war. Aber vielleicht, um noch mehr Erkenntnis zu haben. Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm. Und wenn da so die Wendung steht, er aber sprach zu ihm, kann man sagen, er antwortet nicht direkt auf die Frage, sondern bringt eine Offenbarung von Wahrheit. Er aber sprach zu ihm. Er antwortete nicht auf die Frage oder auf den Charakter der Frage des Pharisäers, sondern offenbarte Wahrheit. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das Größte oder Bedeutendste oder, wörtlich übersetzt, dies ist das Große, das allein Große und erste Gebot im Gesetz. Ich finde, die wörtliche Übersetzung, die hier in der Anmerkung ist, trifft es besser noch. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also alle fünf Bücher Mose und alle Propheten, die gesamte Tora, das gesamte damalige verfügbare Wort Gottes, bezeichnet Jesus, hängt daran, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Markus 12. Es ist von allen Evangelien überliefert. Ab Vers 28, gleiche Begebenheit, nochmal anders beschrieben. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, was sie miteinander stritten, also die Pharisäer und die Sadduzäer, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, rieb er sich heimlich die Hände und hatte auch eine Frage an Jesus. Das mit dem Händereiben steht hier nicht, aber das steckt drin. Weißt du, die hatten Streit, die Pharisäer und die Sadduzäer. Und Jesus hatte den Sadduzäern mit einer Gegenfrage über die Frau, wer in der Auferstehung die Frau von dem sein wird, etc., hat sie absolut schachmatt gelegt. Und die Pharisäer haben sich gefreut. Ey, Jesus hat den Sadduzäern derartig das Maul gestopft. Da habe ich auch mal noch einen Beitrag dazu. Mal sehen, ob das auch noch ein paar Pluspunkte für uns gibt. Das hat mir ja gut gefallen. Jesus ist so richtig auf unserer Seite. Und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Noch mehr ausführlich ausgedrückt als in Mose, textgleich, das Wort Gottes ist ewig über Jahrtausende gewesen. Und das, daran erkennen wir, dass das, was Gott durch Mose dort schon gesprochen hat, dass das die Kernoffenbarung ist über das, worauf Gott Wert legt, was er sich wünscht, wodurch auch die gesamten Gesetzesvorschriften zur zweiten Klasse erklärt wurden, zur Nebensache, weil Jesus genau diesen Kern auf die Frage, was das größte Gebot ist, eine klare, eindeutige Antwort gibt, weil es der Heilige Geist ja schon längst vor tausenden Jahren offenbart hatte. Und dann geht es weiter. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und erstaunlicherweise, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet. Denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da war einer, der gemerkt hat, dass es das Herz nicht füllt. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu fragen. Vielleicht aus Angst davor, ihm noch am Ende nachzufolgen. Also den Herrn lieben von ganzem Herzen. Der Heilige Geist wird uns das aufschließen, wie das geht, ihm vom Herzen zu lieben. Jetzt gehen wir weiter zum Römerbrief, Kapitel 13. Ab Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also dort geht es um diesen zweiten Teil der zwischenmenschlichen Liebe. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses und damit ist den Nächsten lieben automatisch, schließt die ganzen Gesetzesvorschriften ein. Jetzt Vers 10. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und zwar in Bezug auf alle Vorschriften dem Herrn zu begegnen und in Bezug auf alle Vorschriften für zwischenmenschliches Verhalten. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit, so ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes, die Zusammenfassung. Genauso wie die Zusammenfassung vom gesamten Wort Gottes, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Übrigens ist Wahrheit und Liebe ein verknüpftes Ding. Kommen wir noch weiter drauf. Nachher. Jetzt noch als Abschluss zu diesem Abschnitt, dass Gott geliebt werden möchte. 1. Timotheus 1. Vers 5. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also das Ziel, der letztendlich größte Wunsch von Gott an uns ist, dass wir ihn lieben. Jetzt möchte ich dazu übergehen, im Wort, dass wir uns miteinander im Wort Gottes anschauen, dass unsere Fähigkeit, lieben zu können, das widerspiegelt, wie Gott uns geliebt hat. Also die Ursache, der Grund, der Antrieb dafür, dass wir Gott lieben können, kommt daraus, dass wir uns von ihm lieben lassen. Weil Liebe nicht aus Menschen kommt, sondern aus Gott. Deswegen kommt auch unsere Fähigkeit, ihn zu lieben, von ihm. Also, wieder 1. Johannesbrief im Kapitel 4. Im Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und manchmal tut es uns gut, uns bewusst zu machen, was unsere Erlösung bedeutet. Das hilft uns, die Liebe Gottes zu sehen. Und das hilft uns dann auch zu lieben. Johannes 15, Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Jesus konnte lieben, weil er vom Vater geliebt wurde. Das, was Jesus uns gegenüber ausgedrückt hat, seine Bereitschaft, sich zu opfern, und auch seine Freude auf die Frucht, die daraus entstehen wird, hatte er daraus, dass er von seinem Vater geliebt wurde. Jesus kannte eine Liebe von seinem Vater, die reine, echte, ursprüngliche Liebe ist. Und aus dieser Liebe hat er geschöpft und wiederum uns geliebt. Und auch seinen Vater geliebt. Und so wie die Liebe, die Jesus hat, aus der Liebe seines Vaters kommt, so ist auch die Liebe, die wir untereinander haben und auch zu Jesus haben, kommt von Jesus, kommt vom Vater. Es ist also ein Grundprinzip, um lieben zu können, brauchen wir es, dass wir Liebe empfangen. Liebe empfangen, da müssen wir manchmal Hindernisse aus dem Weg räumen. Da werden wir uns nachher mal einen Moment Zeit dafür nehmen. Jetzt nochmal zu Epheser 5. Vers 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Seid nun Nachahmer Gottes. Seid nun Nachahmer Gottes. Wir sind damit gemeint. Seid nun Nachahmer Gottes. Seid Nachahmer Gottes. Lass das mal ran an dich. Als geliebte Kinder. Und bewegt euch, wandelt, tut alles in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Lebt in der gleichen Liebe, mit der uns Jesus geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Hier kommt was ganz Tiefes zum Tragen: Liebe ist Hingabe. Jesus hat sich selbst für uns hingegeben und so ist ein wesentlicher Kerncharakter von Liebe, ist Hingabe. Wir brauchen es, dass wir die Hingabe von Jesus empfangen. Das setzt uns frei, uns hinzugeben. Wir sind abhängig davon, Liebe und Hingabe zu empfangen, damit wir Liebe und Hingabe geben können. Aber die Liebe Gottes ist da, ist im Wort bewiesen. Erster Johannes 4, Vers 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder nochmal, wie im Vers 10 steht, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und jetzt nochmal im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, aus einem bestimmten Grund, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also Jesus empfängt Liebe und gibt Liebe weiter. Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Und ich glaube, mit Namen ist die gesamte Art und Weise Gottes, der gesamte Charakter Gottes oder auch der Weg Gottes, seine Charakteristik, wie er typisch ist. Das ist der Name Gottes. Wie Gott, was ist für Gott typisch? Das ist der Name. Das hat uns Jesus offenbart, dadurch, wie er auf der Erde gelebt hat und wird es auch weiterhin tun. Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, sagt er, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist sein größtes Verlangen, in uns zu wohnen, mit seinem Charakter. Dass das, was typisch für Gott ist, in der Folge auch typisch für uns ist. Das hängt zusammen mit dem, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen. Wir sollen sein typisches Verhalten, typisch Gott, soll auch für uns typisch sein. Das ist das, was Gott uns verheißt. Und ganz speziell in dem Bereich Liebe. So. Meine Frau hat mir da noch einen guten Hinweis gegeben. Wenn wir innerlich letzten Endes sagen, okay, das mit der Liebe weiß ich, aber es hat in meinem Herzen, kann ich es echt nicht glauben, dass ich wirklich von Gott geliebt bin. Ich weiß das und ich sage das auch, aber in mir schafft es keinen Frieden, in mir schafft es auch nicht die Fähigkeit zu lieben, in mir ist da irgendwie, da gibt's keine Resonanz. Unser Sohnemann, der Lennart, der ist immer so ein Bastler und der hatte eine Papprolle und da war mal irgendeine Zeichnung drin und da war so ein Deckel drauf und da konnte man reinpusten. Und da hat er so einen ganz tiefen, wie so ein Didgeridoo-Ton gemacht. Und da fand heraus, dass dieser Ton genau die A-Seite von der Gitarre zum Schwingen bringt. Und hatte dann großen Spaß daran, da nah ranzugehen und die Seite so lange schwingen zu lassen, dass sie sogar auf den Buntstegen geklirrt hat. So hat die A-Seite da vibriert. Und das war halt, hat immer schön getudert. Warum erzähle ich das? Wir können in uns ein Stück feststellen, ob da Hindernisse wieder für das von Gott geliebt und angenommen sein sind, wenn da in uns da ganz schwer so eine Resonanz zustande kommt. Wenn in uns etwas anklingt, in unserem Herzen, wenn davon die Rede ist, dass Gott uns liebt, wenn da ein gewisses Maß an Freude, ein gewisses Maß an Frieden oder, oh ja, oh bloß gut, das lässt mich auch mal wieder allen anderen Schrott vergessen, meine eigenen Fehler übersehen, ich bin barmherzig mit mir selbst, ich liebe dann auch mich selbst mit allem, was ich bin und habe. Ich weiß, ich bin geliebt. Wenn das in uns anklingt, ist der Weg frei, dass wir Gottes Liebe empfangen. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, braucht es dort Veränderung, die Gott gerne, gerne, gerne gibt. Iris sagte, willst du selber sagen? Komm mal her. Kannst du besser selber sagen.
Ja, das hat sich noch in der Anbetungszeit so ein bisschen formiert. Zum einen möchte ich eine eigene Erfahrung erzählen. Als ich so zum Glauben gekommen bin, ja, da dachte ich, das ist alles gut. Und dann hörst du so eine Lehre, Gott liebt dich. Und für mich war das normal, dass das für mich schwer ist, das so zu hören und zu akzeptieren. Ich bin eben da jetzt so, ich brauche ein Stück länger. Aber habe nicht mitbekommen und das auch nicht wahrgenommen, dass ich einen Hinderungsgrund hatte. Ich weiß nicht, wem dieses Karon gehört. Darf ich das mal hochnehmen? Okay. Danke. Dann kann ich das nicht empfangen. Und ich wusste bis dahin nicht, was ich vor mir hertrage. Dann kann ich von Gott nichts nehmen. Das, was meine Hände tragen, kann ich im übertragenen Sinne auch von meinem Herz nehmen. Mein Herz kann nicht sehen, Gott liebt mich. Und ich habe das x-mal gehört. Und es muss einen Punkt geben, wo ich die Kiste abstellen kann. Ich kann sie jetzt hier nicht zum Fenster rauswerfen. Aber genau das muss man machen. Ich habe das im Bezug zu meinen Freundinnen gespürt. Wenn die mir was Gutes gesagt haben, dann war für mich das ganz schwer, das zu glauben. Und gegipfelt ist das dort, als ich meinen Mann kennengelernt habe und der mich irgendwann gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich ja gesagt habe. Und dann nach dieser Hochzeit, also vorher war mir klar, das Ding ist dann vernichtet. Dass es mir schwerfällt, zu glauben, dass mich jemand liebt und dass mich Gott liebt. Weil er hat es ja vor allen Gästen gesagt. Dann werde ich das auch selber glauben. Und es war nicht vernichtet. Und das habe ich so in den ersten 1-2 Jahren empfunden, wenn er mir was Gutes gesagt hat, dann habe ich ihn fragend angeguckt. Und während dieser Zeit habe ich gespürt, hier muss was passieren. Zum einen hat früher eine Freundin von mir gesagt, lies mal ein Wort Gottes. Und da hat sich mancher Nebel gelichtet, aber es war noch nicht durchgedrungen. Und als ich das in unserer Ehe wiederholt erlebt habe, da wusste ich, da fehlt noch was. Ich muss vergeben, dort, wo mir Leute eine Beschämung gegeben haben und ich auch gar nicht zu dieser Liebe durchdringen konnte. Und ich habe empfunden, ich habe meinen Mann zum Lügner gemacht. Und das hat mir selber wehgetan, wenn er mir was Gutes sagt, dass ich dann das in Frage stelle. Und genauso habe ich mich Gott gegenüber verhalten. Gott sagt, er liebt mich. Na, meinst du wirklich? Und wie sollte ich dann auch einem Lügner glauben? Wieso sollte ich zu einem Lügner Vertrauen haben, dass er meine Wege leitet, dass er mich schützt, dass er mich versorgt und dass er all die Dinge tut, die er versprochen hat? Und das war dann dieser Prozess, dieses Festgelegtsein, diese Grenze wegzuwerfen oder diesen Riesen rauszuschmeißen, beschämt zu sein. Und ich habe das auch diese Tage empfunden, dass unter uns das noch ein Stück da ist, dass wir einfach schwer haben zu empfangen. Und da möchte ich euch noch was vorlesen, wo der Unterschied... Oh, hast du noch einen Schluck? Man muss ihn ja lieben, diesen Josef. Und ich bin schon deshalb gespannt auf den Himmel, wie die Sache ausging. Der Unterschied von dem Josef zu mir war der, er hat durch die Umstände, die äußerlich da waren in der Begrenztheit, nie daran gezweifelt, dass Gott noch mit ihm ist. Hätte er auch feststellen können. Ich bin so beschämt, ich war Sklave, das ist einfach nur furchtbar und das, was danach kam, ebenso. Und das Endergebnis ist das, als Josef durch die Zeit durchgegangen ist, steht im 1. Mose 50, Vers 19. Aber Josef sprach zu ihnen, zu seinen Brüdern: Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt. Um in dem Fall ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Und diese Gewissheit, dass Gott es immer gut gedacht hat, auch wenn mir Erfahrungen vermittelt haben, du bist nicht gefragt und wieso solltest du empfangen und wieso sollte dich Gott gerade lieben? Und das braucht ein Zerbruch, diese Dinge, die uns abhalten. Und als dieser Prozess bei mir in Gang kam, da ist auch was gewachsen, dass ich das empfangen konnte, dass Gott mich wirklich liebt. Und so hatte das einen Zusammenhang, den ich früher nie gesehen habe. Und dann war es für mich auch anders möglich, meinem Mann und meinen Freundinnen zu begegnen. Und eine Liebe ist auch von mir ausgewachsen. Und bis dahin war das so mein selbstgemachtes Ding. Und ich dachte, es wäre Liebe. Also wir dürfen da wirklich raustreten.
Genau, und das machen wir jetzt. Weil mein Wunsch ist, dass ein Stück von dem, was Gott uns offenbaren möchte, auch Tatsache ist in unserem Leben. Dass wir nicht noch mehr darüber wissen, sondern dass das in uns geschieht. Und wir sind jetzt in dem Abschnitt, dass wir lieben, wenn wir geliebt werden. Und wen das angesprochen hat, tu für dich still Buße und sagst: Herr, ich habe dich innerlich letzten Endes zum Lügner gemacht, indem ich gesagt habe, du liebst mich nicht. In meinem Herzen gesagt habe, du liebst mich eigentlich nicht. Dann haben wir gestern was gehört über Vergeben. Vergeben heißt, ich trage die Schuld des anderen ab sofort nicht mehr vor mir her, sondern werf die weg und dann habe ich leere Hände, um deine Liebe zu empfangen. Wer das machen möchte, macht das für euch. Trefft einen inneren Entschluss, das will ich tun. Vater, hab in Jesu Namen Dank, dass dein Geist uns leitet und wir wollen dir Raum machen. Herr, wir beten, dass du jetzt in uns und an unseren Herzen arbeitest. Jesus, dass dort, wo wir uns vor deiner Liebe letzten Endes geschützt haben, wo wir etwas vor uns hertragen, ein Vorwurf oder irgendetwas, Herr. Lieber Heiliger Geist, hilf uns, das zu sehen, zu vergeben und dann leere Hände zu haben, damit wir von dir empfangen können. Durch deine Liebe. Gut. Wir gehen weiter damit. Wie lieben wir denn Jesus? Ich habe da nur ein paar Antwortansätze, aber die möchte ich dennoch gern weiter tun, weil das der Heilige Geist wachsen lassen wird. Also, ich glaube, ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass wir Jesus zeigen können, dass wir ihn lieben, ist, dass wir uns von ihm lieben lassen. Überlegt mal, wenn jetzt unsere Kinder, ne? Angenommen, die wären perfekt gehorsam. Angenommen. Also. Okay, es gibt halt verschiedene Familien, bei manchen ist das so. Wo das nicht so ist, die müssen sich mit ihrer Fantasie vorstellen. Ja, Kinder hat. Oder angenommen, wer jetzt keine Kinder hat, man kann sich schon mal daran erinnern, als man selbst Kind war. Angenommen, man war perfekt gehorsam. Also, ein Kind macht schon im Voraus das, was du vielleicht ahnen, was es vielleicht ahnen könnte, was du willst. Also überperfekter Gehorsam. Es fragt dich immer, was kann ich für dich machen? Kann ich dir den Abwasch schon machen? Zum Beispiel. Oder früher, aus längst vergangener Zeit, darf ich schon einen Aschekasten runterschaffen zur Mülltonne. Oder Kohlen hochholen, genau. Darf ich bitte meine Wäsche wegräumen? Oder hast du nicht noch ein bisschen Wäsche, die ich dir zusammenlegen kann? Und bügeln, genau. Gibt's noch so Schönes? Jedenfalls, darf ich mein Zimmer aufräumen? Oh, aber darf ich vielleicht auch den Müll aus meinem Zimmer wegschmeißen? Das halb kaputte Spielzeug. Darf ich das bitte wegschmeißen? Darf ich jetzt vielleicht meinen Computer ausmachen? Darf ich gerne mal aufhören mit dem Spiel machen, was ich gerade mache? Also angenommen, unsere Kinder halten sich in diesem ganzen Bereich vorbildlicher, als wir es uns nur wünschen könnten. Und dann wollen wir unser Kind auf den Arm nehmen und wollen das mal kuscheln. Und das dreht sich weg. Würden wir uns geliebt fühlen? Und ich glaube, so geht es Gott manchmal mit uns. Wir wollen gerne was für ihn machen und wollen ihn zufriedenstellen mit seiner Forderung. Aber uns von ihm in den Arm nehmen lassen und lieben lassen, das ist manchmal sperrig. Da versperren wir uns manchmal. Und ich glaube, das ist ein Kern davon, was es heißt, Jesus zu lieben. Das heißt, wir empfangen seine Liebe und reagieren auf seine Liebe. Also unsere Liebe zu Jesus ist eine Reaktion auf das Bewusstsein, wir werden von ihm geliebt. Und für mich war das mit den Kindern, da wir halt Kinder haben, ich genieße es absolut, wenn unsere Kinder sich drücken lassen von uns. Da fühle ich mich geliebt. Oder jetzt, wer jetzt verheiratet ist, fühlst du dich geliebt, wenn dein Ehepartner dir alle Wünsche zuvorkommend erfüllt und lässt dich nicht in den Arm nehmen? Kann oder will deine Liebe nicht empfangen? Oder du bist in der Gemeinschaft, wo alles und tust alles perfekt und kannst Wärme und Herzlichkeit nicht empfangen, nicht annehmen? Und so geht's doch unserem Papa im Himmel auch. Er fühlt sich geliebt, wenn er die Liebe, die er uns gegeben hat, wenn wir ihm die wieder zurückbringen. Das ist letzten Endes so simpel. Wenn wir reagieren auf seine Liebe, wenn wir mit Hingabe reagieren, mit Wohlfühlen reagieren, wenn wir damit reagieren, dass wir seine Nähe suchen. Ich glaube nicht, dass ich jemand lieben kann, ohne seine Nähe zu suchen. Das ist ein Widerspruch in sich. Und so besteht das, den Herrn lieben, besteht simpel darin, wir suchen seine Nähe. Und es gibt dabei ein Geheimnis, was ich jedenfalls nicht erklären kann. Ich kann es nur umschreiben. Aber für mich ein plastisches Beispiel ist, suche ich Jesus, wenn ich nichts für ihn zu tun habe, wenn ich keine Aufgabe für ihn zu erledigen habe. Suche ich ihn dann und sage, Herr, was denkst denn du gerade? Was bewegt dein Herz? Lass mich erkennen, lass mich sehen, was dich bewegt. Ein Interesse an dem Herz Gottes. Und Gottes Herz ist reich. Gottes Herz ist nicht technisch, nicht statisch, sondern, und wir können es nie ausschöpfen. Wir können offenbar Gottes Herz, das geht bis in die Ewigkeit und die gesamte Ewigkeit lang, empfangen wir Offenbarung über Gottes Herz. Und ein aktiver Liebesakt Gott gegenüber ist, dass wir sagen, Herr, ich will wissen, was du denkst. Was fühlst du gerade? Ich möchte gerne einen Anteil haben an dem, was in deinem Herzen ist. So lieben wir, indem wir Anteil am Herzen Gottes suchen. Einfach aus Interesse, einfach aus Neugier, ohne Zweck. Das ist eine Form von, wie wir den Herrn lieben können. Und in allen Aufgaben, die wir auch für ihn tun, braucht es die Komponente, dass wir entspannen und sagen, Herr, was denkst du? Nicht, was willst du mir sagen in Bezug auf welchen Auftrag willst du mir ihn geben, damit ich, wenn ich ihn empfangen habe, ausführen kann. Ja, das gehört auch dazu. Aber Liebe ist mehr. Liebe ist auch zu sagen, Herr, wie bist du? Und das wird für jeden eine persönliche Offenbarung sein. Das kann man natürlich nicht, wie soll ich denn sagen, die Antwort auf die Frage ist individuell. Aber wir lieben ihn, wenn wir Interesse daran haben, wie er ist. So ist es ja auch in unserer geschwisterlichen Miteinander Liebe. Wenn sich unsere Liebe auf ein Dienstverhältnis beschränkt, dann entsteht keine Gemeinschaft. Wenn aber unser Interesse aneinander um des anderen Willen ist, aus Neugier, aus Interesse, aus Wertschätzung, aus ich will wissen, wie du bist, wie du denkst, dann ist es tiefe Liebe. Und Liebe ist Vertrauen, ist Zuneigung, ist die Nähe des anderen suchen und Liebe ist auch alles zu vermeiden versuchen, was die Beziehung beeinträchtigt. Und da kommen wir nachher nochmal auch im Wort dazu. Eine wirklich tragfähige Motivation, Sünde zu widerstehen, ist den Herrn zu lieben. Zu wissen, wenn ich sündige, dann beeinträchtigt das meine Beziehung zu ihm, weil ihn das verletzt. Dann hat das nichts damit zu tun, der arme Herr wird verletzt. Nee, das ist falsch, das ist seelischer Brei. Aber echte Liebe, ich sage, Herr, ich liebe dich und ich will, weil ich weiß, dass du mich liebst und ich will meine Liebe dir dadurch zeigen, dass ich Dinge vermeiden suche, die dir nicht gefallen. Aus Zuneigung, aus Interesse, aus um der Beziehung willen. Dann gibt es eine ganze Menge Schriftstellen im Psalm 119, die werden wir uns ein paar davon anschauen, wo David betet, wie liebe ich dein Gesetz. Wie denn nun, Gesetz oder Liebe? Wisst ihr, Gesetz ist ein Synonym im Psalm 119 für das gesamte Wort Gottes. Und auch hier macht das einen Unterschied in uns. Lesen wir das Wort Gottes, damit wir die Anweisungen haben, um richtig handeln zu können? Oder lesen wir das Wort Gottes, um dem zu begegnen, der es gesprochen hat? Darin unterscheidet sich, ob wir ihn lieben oder nicht. Wenn wir das Wort suchen, um daraus Anweisungen zum Handeln zu kriegen, um uns richtig verhalten zu können, steckt dahinter ein Bild von Gott, was ich mal so umschreiben würde, ich will alles so tun, dass du an mir nichts zu meckern hast. Ist das Liebe? Würden wir uns geliebt fühlen, wenn jemand uns so gegenübertritt und sagt, also ich will alle deine Vorschriften gerne machen, dass du ja nichts an mir zu meckern hast. Wisst ihr, hat etwas von Unabhängigkeit. Das kommt aus einem Geist von Unabhängigkeit von Gott. Ich will Gott gefällig leben und will deswegen alles richtig machen, was er sagt. Letzten Endes kann es aus einer Motivation kommen, dass Gott mich dann auch in Ruhe zu lassen hat und keine Ansprüche an mich zu stellen hat. Und das hat nichts von Beziehung. Und wenn wir das auch in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen übernehmen, herrscht da auch keine Liebe, sondern letzten Endes der Baum der Erkenntnis. Und so ist es mit unserem Gott. Wenn wir das Wort lieben, um irgendwann so richtig sein zu können, dass Gott an uns nichts auszusetzen hätte und uns dann gut fühlen. Dann kommt das aus einer Motivation, aus einer letzten Endes stolzen Motivation. Wir brauchten Gott nicht, um ihm zu gefallen. Und da würden wir in der Lüge leben. Wir gefallen ihm, wenn wir glauben, dass er uns liebt, so wie wir sind. Anderer Extrem wäre, ja Gott liebt mich ja so wie ich bin, also brauche ich mich nicht zu verändern. Wenn ich mich auf jemanden zubewegen will, dann will ich mich ihm angleichen, weil ich ihn liebe, weil ich ihm ähnlicher sein möchte. Wir hatten das vorhin, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen. Und das können wir aus Liebe. Wir können Gott niemals nachahmen, wenn wir versuchen, so zu leben, dass er an uns nichts auszusetzen hätte. Da würden wir uns massiv belügen. Aber Gott liebt uns nicht erst dann oder deswegen oder je mehr, desto weniger er an uns auszusetzen hätte, sondern er liebt uns, weil er das so will. Und er will, dass wir ihn lieben. Und ihm lieben heißt, um der Beziehung willen mein Herz verändern zu lassen, um sich ihm anzupassen, weil ich ahne, wie gut er ist, wie schön er ist und weil ich aus Hingabe verändert werden möchte. Im Wort steht, durch das Anschauen seines Bildes werden wir verändert. Das hat so ein bisschen was Abstraktes. Aber durch das Anschauen seines Charakters, durch das Anschauen seiner Liebe werden wir verändert und werden fähiger, ihn zu lieben. Und das motiviert uns zu mehr Hingabe. Und das Wort Gottes zu lieben, ohne den zu lieben, der das Wort selbst ist, funktioniert nicht. Führt zu aufgeblähter Erkenntnis. Das haben die Pharisäer getan. Die kannten das Wort. Definitiv. Und hatten doch keine Offenbarung über das erste und wichtige Gebot. Die wussten nicht, sonst hätten die Frage nicht gestellt, dass den Herrn lieben die gesamte Absicht Gottes ist, wofür er seinen Sohn dann letzten Endes geopfert hat. Also wir brauchen eine tiefe Überführung davon, aus welcher Motivation wir im Wort sind. Wir müssen unbedingt viel im Wort lesen, weil alleine das Wort Gottes in uns schon Wahrheit schafft. Und Liebe ist gleich Wahrheit. Weil Jesus Gott ist und Gott Liebe ist. Deswegen ist Jesus, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit, ist er auch gleichzeitig die Liebe. Deswegen ist Wahrheit Liebe. Und deswegen ist Liebe Wahrheit. Und wir sollen uns jetzt mal nicht wundern, dass unser Verstand das nicht fassen kann. Wir sollen den Herrn mit unserem Herzen lieben. Das kann, der Heilige Geist in uns kann das wohl verstehen. Und er schafft auch in unserem Geist Offenbarung darüber, dass wir das verstehen. Dass Liebe und Wahrheit Jesus ist. Und auch noch der Weg zum Vater. Ja? Liebe und Wahrheit können kein Widerspruch sein. Können es nicht. Weil dann ist es weder Liebe noch Wahrheit. So. Dann lass uns mal zwei Verse im Psalm 119 aufschlagen von den vielen, die das beschreiben. Psalm 119. Ich liebe diesen Psalm, weil er eine tiefe Liebe zum Wort Gottes beinhaltet und damit eine tiefe Liebe zu Jesus beinhaltet. Das steckt da drin. Es ist vom Heiligen Geist darin gepackt. Psalm 119, Vers 47 zum Beispiel. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Vers 48, und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe. Weil, das sage ich euch nachher noch, David hatte eine Offenbarung darüber, dass Gott geliebt werden möchte. Und er hatte nicht das Gesetz als Anweisung, unabhängig von der Person Gott im Sinn, sondern er liebte den Herrn dadurch. Wisst ihr, wer lieben heißt auch zuhören. Ich drücke meine Liebe Jesus gegenüber dadurch aus, dass ich sage, ich will dir mal zuhören. Ich will nicht einen Auftrag bekommen, schnell wegrennen, dass ich ja nicht viel mit dir zu tun habe und den Auftrag gut ausführe, sondern ich will dir zuhören. Ich will hören, wie dir es geht. Und das steckt hier drin. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe, und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe. Ich umarme dich. Und deswegen, weil ich dich liebe, ist jedes Wort aus deinem Mund für mich kostbar. Also, den Herrn lieben wir, indem wir jedes Wort aus seinem Mund begehren. Und zunächst am allermeisten das aufgeschriebene Wort. Also, wir lieben Jesus, indem wir sein Wort lieben. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht das in einer Art von Unabhängigkeit von der Person und von dem Charakter von Jesus versuchen. Dass wir sagen, wir lieben das Wort Gottes, um letzten Endes alles richtig machen zu können. Das können wir nicht. Das Ding können wir streichen. Tief in unserem Herzen wohnt der Wunsch, alles richtig zu machen. Ehrlich. Das ist bei uns so. Bei mir ist das so. Und sich das einzugestehen, dass ich das nicht kann, das kostet unseren menschlichen Stolz. Und dennoch sollen wir das Wort umarmen und lieben, weil es die Worte von dem sind, den unsere Seele liebt. Das sind die Worte von unserem Geliebten. Das sind die Worte des guten Freundes. Das sind die Worte dessen, der alles eingesetzt hat, um unser Herz für sich einzunehmen. Hat alles gegeben, um unser Herz für sich zu erobern. Das Bild von Braut und Bräutigam ist kein abstraktes. Jesus liebt uns, wie ein guter Liebhaber seine Frau liebt, seine zukünftige Frau. Und von dieser Liebe lässt er sich nicht abbringen. Und wie eine Geliebte, auch wie wir es im Hohelied beschrieben sehen, jedes Wort von dem Geliebten ist kostbar, schafft Leben, schafft Verlangen danach. So soll unser Herz nach dem Wort Gottes verlangen. Das ist Jesus lieben, weil es der Ausdruck von dem ist, der uns liebt. Und wenn wir mit diesem Hintergrund sagen, Herr, du liebst mich und ich will gerne hören, was du sagst. Ich will gerne aus deinem Wort in meinem Herzen empfangen, was du sagst. Ich will es nicht als Erkenntnis oder als Wissen haben, sondern ich will, dass es in mir eine Offenbarung ist. So lieben wir den Herrn. Direkt und aktiv. Wir lieben ihn, wenn uns bewusst ist, wie viel uns vergeben wurde. Dann möchte ich mit euch mal Lukas 7 aufschlagen. Wieder Jesus und Pharisäer. Es bat ihn aber einer, Lukas 7, Abvers 36, es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er an dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was das für eine Frau ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, ja, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach zu ihm, ich nehme an, dem er das meiste geschenkt hat. Er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Oh, super, recht gehabt. Top, bei Jesus recht gehabt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Lest das gleich nochmal aus der NGÜ. Das kann man ruhig zweimal hören. Lukas 7. Das ist für mich ein Beispiel, wie wir Jesus lieben können. Und das ist auch nicht umsonst so ausführlich im Wort Gottes aufgeschrieben, damit wir erkennen, was Liebe zu Jesus ist und was es nicht ist. Nochmal das Gleiche. Und lasst uns das mal so ein Stück auf unserem inneren Auge vorbeispazieren, diese gesamte Szene. Ich finde, das ist einfach derartig spannend. Da ist so eine Spannung drin in dem Text. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Das ist ja schon erstmal, ist ja schon mal was, ne? Nicht alle Pharisäer konnten so gut mit Jesus. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Das zweite Erstaunliche. Und jetzt kommt was für mich absolut Erstaunliches. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Sie war sexuell unmoralisch unterwegs gewesen. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, sagte sie, ach du Schreck, da mache ich lieber einen großen Bogen drum um das Haus. Sie machte was anderes. Nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl, also ein wertvolles Gefäß voll Salböl, und ging dorthin. In das Haus des Pharisäers, der ganz genau wusste, was richtig und falsch ist, ging die, die als eine bekannt war in der Stadt, die in unmoralischer Sünde gelebt hatte, ging in das Haus. Ist das nicht übelst spannend? In das Haus von jemandem, der dafür bekannt ist, dass er genau wusste, was sie falsch machte. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte. Die Sitte, um den Tisch zu legen, damit sind die Füße außen, damit kannst du von hinten schon mal irgendwo ran. Und brach in Weinen aus. Ich glaube, sie hatte Überführung vom Heiligen Geist und sie wusste, dass bei Jesus Rettung ist. Deswegen ging sie dorthin, über diese Hürde in das Haus eines Pharisäers zu gehen, hinweg, um Jesus zu treffen. Und sie brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Ich glaube, sie hatte sich einfach nicht mehr unter Kontrolle. Sie war unter dem Einfluss von Überführung, glaube ich. Überführung heißt, ich bin mir meiner Schuld bewusst und ich bin mir in gleichem Maße meiner Rettung bewusst. Das ist Überführung. Überführung unterscheidet sich von Verdammnis darin, dass Verdammnis mich meiner Schuld bewusst macht und nicht der Rettung. Und Überführung ist, ich sehe, endlich habe ich Offenbarung über meine Sünde, weil ich darin die Rettung sehe, das loszuwerden. Das ist Überführung. Ich habe gleichzeitig die Vorfreude oder die innere Überzeugung, wenn ich das jetzt bekannt habe, bin ich auch durch. Dann bin ich frei. Das ist Überführung. Jedenfalls, sie brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Ich denke nicht, dass sie das beabsichtigt hatte, sich extra auf die Füße gebeugt hat, damit es mit Tränen benasst würde. Sie kniete einfach dort und sie weinte. Sie war so ergriffen von Gottes Gegenwart, dass sie einfach geweint hat und Gott an ihrem Herzen gearbeitet hat. Und als sie gemerkt hatte, dass die Füße von Jesus nass geworden sind, hat sie kein Handtuch gehabt, hat ihre Haare genommen und damit die Füße getrocknet. Ich glaube, das war eine Szene, die hatte nichts von irgendeiner seelischen bis hin zur erotischen Komponente. Es war eine reine Atmosphäre von Gottes Gegenwart. Sie war einfach vor Jesus zerbrochen und gleichzeitig ihrer Rettung und der Liebe Jesu bewusst. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar und dann küsste sie die Füße. Denkt ihr, dass als Jesus auf der Erde war, das so eine Art übernatürlicher Porzellanleib war? Hm? schon mal deine Fußzehe gelutscht als Kind? Dann weißt du, wie das schmeckt. Sie küsste die Füße von Jesus. Es steht explizit drin, dass der Pharisäer kein Wasser hingetan hat, um die Füße vornweg zu waschen. Ich denke, auch das steht nicht umsonst in dem Text. Küsste die Füße und salbte sie mit dem Öl. Sie zeigte, sie hatte einfach Jesus geliebt, aus reinem Herzen. Hatte alles, was sie konnte, nämlich vor ihm zerbrechen, ihre Tränen und ihr Küssen. Das war das, was sie Jesus bringen konnte. Das war alles, was sie bringen konnte. Sie konnte keinen sauberen Lebensstil vorweisen. Sie hatte ein Alabastergefäß, sie hat was Kostbares, Wertvolles mitgenommen, hat Salböl über ihm, hat ihn gesalbt. Ich denke, das hatte sie vielleicht für sich auch gebraucht sonst. Wie auch immer, jedenfalls das, was sie hatte, hat sie zu Jesus gebracht und hat mit allem, was sie konnte, ihm ihre Liebe ausgedrückt. Jetzt geht's weiter. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Und Jesus lässt sich von uns berühren. Und das ist ihn lieben. Wir berühren ihn. Wir berühren sein Herz. Wir rühren ihn an mit dem, wie wir uns ihm hingeben. Das ist ihn lieben. Da wandte sich Jesus zu ihm in diese Szene, fand ich so, kann ich mir so richtig lebhaft vorstellen. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Und da war er sehr ganz gespannt darauf, was denn Jesus ihm als Gastgeber jetzt zu sagen hat. Und ich denke nicht, dass er damit gerechnet hatte, was kommt. Glaube ich nicht. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Ich bin bereit. Ich freue mich auf das, was du mir zu sagen hast. Ich fühle mich geehrt, dass du mir was zu sagen hast. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Keiner der beiden. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon bei sich, oh, Glück gehabt, war eine leichte Frage. Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Okay, langsam wird's vielleicht mulmig. Richtig, so erwidert Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Da steht's, die waren nicht gewaschen, die geküssten Füße. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Olivenöl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Also du hast nicht nur meinen Kopf mit Haushaltsöl gesalbt, sie hat auch meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Wie groß ist die Differenz? Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Ich glaube, dass es wenig oder viel Sünden vergeben, behaupte ich, kann das nicht beweisen, ist aber eigentlich davon abhängig, wie viel uns von unserer Sünde offenbar geworden ist. Dementsprechend genießen wir die Vergebung und lieben Jesus. Weil auch der Vergleich, wo Jesus sagt, im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. kann nicht so gemeint sein, dass es 99:1 ist, Leute, die keine Vergebung nötig haben und einen, der Vergebung nötig hat, weil im Wort steht, alle sind gefallen und dass keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Also ist das eine fiktive Darstellung von der Freude über jemanden, der Buße tut, gegenüber denen, die meinen, die Buße nicht zu brauchen. Und ich glaube auch, diese 500 oder 50 Euro, müssen wir mal umrechnen, 500.000 oder 50.000, damit es ein bisschen klarer wird, Euro, ist das Maß dessen, wie uns bewusst wird, was uns vergeben wurde durch Jesus. Und unser kleiner Stolz will das manchmal nicht zulassen, anzuerkennen, was uns denn vergeben wurde. Und wir machen menschlich diese Abstufung zwischen verschiedenen Sünden und meinen, oh da, dem ist wirklich viel vergeben worden. Da ist ganz schön viel Blut Jesu geflossen. Bei mir muss das auch fließen, aber so viel braucht es da nicht. Wir betrügen uns um Liebe zu Jesus, wenn wir das glauben. Nochmal, wir betrügen uns um Liebe zu Jesus, wenn wir das Bewusstsein verhindern, was uns Jesus vergeben hat. Hat nichts mit Verdammnis zu tun. Oh, was für ein schlimmer Sünder ich bin oder war oder wie auch immer. Überhaupt nicht. Sondern, oh Jesus, wie groß ist deine Erlösung? Wie groß ist das, was du mir gegeben hast? Wie liebe ich dich dafür? Der Pharisäer hatte keinen Plan davon, dass er Erlösung und Vergebung brauchte. Deswegen ist auch Jesus entsprechend sparsam und spartanisch entgegengetreten. Nicht mal Füße wurden gewaschen. Obwohl das eigenwohrischer Stand war, dass ein Gast, der von draußen kam, damals zu einem ordentlichen Essen gehörte es, dass zuvor die Füße gewaschen wurden. Dass damit der sich am Tisch sitzt, wohlfühlt. Und wenn man den Gast noch mehr ehren würde, hat man sein Haupt gesalbt. Das war Gastfreundschaft. Das war üblich. Das hatte sich gehört damals. Deswegen sagt Jesus, du hast nicht mal die Dinge der normalen Gastfreundschaft gemacht. Und sie hat über die Maßen mehr sich mir ganz hingegeben. Und das ist Jesus lieben. Nicht das Notwendige tun, damit Jesus bei mir zu Gast sein kann, sondern für ihn alles geben, überfließen. Diese Geschichte, denke ich, appelliert an religiösen Stolz. Volle Kanne. Und das muss es. Weil Jesus will geliebt werden. Und Jesus hat klar und deutlich erklärt, wovon er sich geliebt gefühlt hat und wovon er nicht. Die Ehre, Gast eines Pharisäers zu sein, das hat sein Herz nicht berührt. Aber dass eine Frau gekommen ist, über ihre Sünde vor ihm zusammengebrochen ist und Erlösung bei ihm erwartet hat, das hat sein Herz über die Maßen berührt. Und so müssen auch wir sein, auch in unserem Denken über Sünden anderer. Würden wir uns darum betrügen, wir würden unsere Fähigkeit, Jesus zu lieben, einschränken, wenn wir da irgendwelche Maßstäbe setzen, dass uns nicht so viel vergeben worden wäre. Hat auch Mike Bickel darüber mal geschrieben, oder der andere, der das Buch hier, ist nicht mehr das andere Buch, ist denn das Teil, das Rote, dem Heiligen nachjagen, ich glaube, der hat das geschrieben. Genau, Corey Russell, dem Heiligen nachjagen. In dem Buch ist diese Passage, dass er geschrieben hat, ich hatte manchmal ein bisschen die beneidet, die so richtig aus Sünde zu Jesus gekommen sind, weil ich in ihnen eine Liebe zu Jesus gesehen habe, die ich so nicht hatte. Dann hat Gott sich mit ihm ein Stück Zeit genommen, ihm vorsichtig zu zeigen, was ihm vergeben wurde. Auf anderen Gebieten, die vielleicht nicht so öffentlich waren. Und das hat ihn zum einen in Zerbruch geführt vor Gott, nicht in diesen Zerbruch von Zerknirschung und Verdammnis, sondern in Überführung und hat seine Fähigkeit, Jesus zu lieben, immens erweitert. Ja. Wir lieben Jesus, wenn uns bewusst ist, was uns vergeben wurde. Und das dürfen wir auch mal bei Jesus erfahren. Weil Jesus uns dafür keinen Vorwurf im Nachhinein macht, aber es hilft uns, die Erlösung zu sehen, die wir durch Jesus haben. Und das erste war, wir lieben ihn. Wir lieben jedes Wort, was aus seinem Mund kommt. Wir lieben ihn, indem wir sein Wort lieben. Und wir lieben das Wort als Weg, ihn zu lieben. Wir lieben ihn, weil uns bewusst wird, was er uns vergeben hat. Nicht umsonst steht, das haben wir auch am Anfang gelesen, dass die Liebe Gottes dadurch offenbar geworden ist, anschaubar geworden ist, dass er seinen Sohn gegeben hat, um unsere Sünden vergeben zu können. Darin wird die Liebe Gottes offenbar, kommt sie ans Licht. Und ist in dieser Begebenheit im Haus von dem Pharisäer, als die Frau kam, dort leuchtet eine Offenbarung von der Liebe Gottes. Und auch von einer Person, die den Herrn liebt, wie es im Buch steht, nämlich in der Bibel. Ha. So, und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, wie wir Jesus lieben. Dann gehen wir wieder mal zum ersten Johannesbrief. Erster Johannes. Ach, na, wir fangen erstmal an mit. Ne, wir bleiben im ersten Johannesbrief. Das Konzept muss jetzt mal hier beiseite bleiben. Erster Johannes 3. Ab Vers 16, das hatten wir vorhin schon mal. Jetzt lesen wir immer mal weiter. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Also, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Ich wollte eigentlich mit einem anderen Vers anfangen. Das finde ich auch noch. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Wo steht denn das? Das muss doch dort mit stehen. 5 Vers 5? Nee. Im Kapitel? Kapitel 4, Vers 20, genau. Itza, das, was ich jetzt gelesen habe, das machen wir dann. Also, danke. Das würde ich gerne nochmal im Zusammenhang lesen. 1. Johannes 4. Ab Vers 16, genau, danke. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Also dem Herrn vertrauen ist auch eine aktive Form, wie wir ihn lieben. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Zunächst der letzte Teil. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Die Antwort ist relativ einfach. Warum fällt es uns, zumindest nach unserer Meinung, leichter Gott zu lieben als unseren Mitmenschen? Weil wir nicht sehen? Ich denke, das ist nicht der Grund. Warum haben wir tendenziell sagen, ja, Gott kann ich lieben, aber mit meinen Geschwistern, das geht irgendwie nicht. Gott verletzt uns nicht, okay. Geschwister verletzen uns aber auch nicht immer, oder? Nee, echt. Bei aller Betonung, dass wir verletzt werden können, glaube ich, ist auch wichtig zu betonen, dass wir sehr, sehr viel Segen davon haben, dass wir Geschwister sind. Ne? Klar ist es, dass der Punkt mit den Verletzungen, wo wir wirklich auch damit umgehen müssen, damit all das andere Gute, was in unserer Gemeinschaft ist, uns erreichen kann. Ne? Ich denke nicht, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich permanent verletzt. Auch wenn das doch passiert. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. In uns ist die Tendenz, Gott zu lieben, weil Gott macht keine Fehler. Und bei Gott ist alles perfekt, ist alles in Ordnung. Wir sind es nicht. Also können wir Gott lieben, weil er ist ja perfekt, aber wir Menschen machen Fehler, das können wir nicht so lieben. Das hat was mit unserer Vorstellung von perfekt zu tun. Ich fand das in einer Lehre, Annegret war es, glaube ich, dass vollkommen heißt vollkommen zusammengefügt und nicht fehlerfrei. Vollkommen heißt zusammengefügt sein und nicht heißt nicht fehlerfrei zu sein. Und wir denken bei Vollkommenheit immer grundsätzlich, unser Fleisch denkt bei Vollkommenheit an Fehlerfreiheit. Deswegen will unser Fleisch auch nur das lieben, was fehlerfrei ist. Ist so. Und ausgerechnet sagt Gottes Wort, wenn du das nicht kannst, deinen fehlerhaften Bruder lieben, wie kannst du dann darüber hinaus Gott lieben, den du nicht siehst? Es scheint uns paradox zu sein. Weil Gott ist ja fehlerfrei. Also können wir ihn lieben und unseren Bruder nicht so gut, weil der hat Fehler. Aber das Wort sagt, wir lieben Gott, indem wir unsere Geschwister lieben. Und das Wort geht so weit, Johannes geht so weit zu sagen, dein Mitmensch siehst du. Und wenn du den schon nicht lieben kannst, wie willst du denn dann Gott lieben, den du nicht sehen kannst? Den der für dich unsichtbar ist. Da ist ein Geheimnis drin. Und das darf unser Geist, unser Herz als Geheimnis empfangen. Und das darf auch für den menschlichen Verstand nicht erklärbar sein. Aber Gott hat uns befohlen, das Unvollkommene zu lieben, weil er sonst von uns sich nicht geliebt fühlt. So sieht's aus. Also lieben wir den Herrn, indem wir unvollkommene Mitmenschen lieben, Geschwister lieben. Und das kann ich jetzt auch ein Stück kürzer machen, weil wir das gestern Vormittag auch ausführlich hatten. Das war die Botschaft von gestern, das, wie wir einander lieben. Und neben dieser hingebungsvollen, alles für Jesus gebenden Liebe und der Liebe zu seinem Wort, neben der Liebe, die daraus kommt, dass wir bewusst sind, wie viel Sünde uns vergeben ist, gibt es die Liebe zu Jesus in der Liebe zu unseren Geschwistern. Und da, wenn wir sagen, Herr, ich will dich lieben, dann ist es doch eine gute Motivation, einander zu lieben, weil Jesus sagt, genau, daran sehe ich, dass du mich liebst. Wenn du deine Geschwister liebst, das tut mir im Herzen gut. Daran sehe ich, dass du mich liebst. Übrigens ist das alles mein Leib. Mein Leib, sagt Jesus. Und wie kannst du mich lieben wollen, ohne meinen Leib zu lieben? Darin löst sich das ein Stück auf. Danke, Jesus. So ist das nämlich. Wir lieben Jesus, indem wir ihn lieben in Gestalt seines Leibes. Und das kommt bei Jesus in seinem Herzen an. Darüber freut er sich. Davon fühlt er sich geliebt. Wir lieben ihn, indem wir seine Gebote halten, sagt er selbst. 1. Johannes 3. Ab Vers 22. Vers 23. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns liebt, daran erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Okay, 1. Johannes 3 nochmal hier. Jetzt doch mal unter Elberfelder. Aber vielleicht ist es jetzt auch nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Wir nehmen 2. Petrus 1. Zweiter Petrusbrief. Kapitel 1. Muss natürlich auch einen 2. Petrus aufschlagen, dann passt das auch. Okay. War der 1. Petrus. Schon gewundert. 2. Petrus 1. Genau. Oh Mensch. Genau, Vers 7. Ich fange mal ab Vers 5 an. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. So, und ich gehe auf die letzten zwei Abschnitte ein, dass wir die Liebe zu Jesus in der Bruderliebe leben. Oder über die Bruderliebe kommen wir auch zu dieser tiefen Liebe zu Jesus. Und die Bibel hat ja verschiedene Begriffe für Liebe, wir meisten werden das kennen. Agape und mit Philia oder sowas zusammenhängend. Und die, wie bitte? Nee, Eros ist in der Ehe wichtig. Ja, weiß ich doch. Schön. Also das ist auch ein Wort für Liebe, echt. So sieht's aus. Und in dieser brüderlichen Liebe, dadurch zeigt sich auch die Liebe zu Jesus. Und das ist im Wort die brüderliche Liebe, die Philia-Liebe, bahnt den Weg zur Agape-Liebe, zu der vollkommenen Liebe. Und die Agape-Liebe ist die Liebe, die von Gott aus zu uns kommt. Und wie erreichen wir die Jesus gegenüber? Über die brüderliche Liebe. Auch was der Christian letztes Jahr hier gelehrt hat über Petrus. Jesus fragt ihn, liebst du mich mit dieser vollkommenen Agape-Liebe? Und er sagt, ich hab dich gern oder übertragen, ich liebe dich mit dieser menschlich möglichen Liebe. Und das hat Jesus angenommen. Wenn wir also einander mit der brüderlichen Liebe lieben, empfängt das Jesus als vollkommene Liebe. Darin wachsen wir zu dieser vollkommenen Liebe. Okay. Was Liebe ist, im 1. Johannes 3, ab Vers 16, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Damit möchte ich schließen. 1. Johannes 3, Vers 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Und darauf wollte ich hinaus, Wahrheit ist mehr als Erkenntnis über das Wort Gottes, Wahrheit ist praktisch ausgeübte Liebe. Und wenn wir das tun, sind wir in der Wahrheit. Und jetzt nochmal 1. Johannes 4, ab Vers 16, der zweite Teil. Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dieses Geheimnis, was auch in der anderen Übersetzung heißt, Furcht ist nicht in der Liebe, hat uns David vorgelebt. Er hat eine Volkszählung gemacht und der Prophet Gottes hat ihm ein Gericht angekündigt. Und Gott kam zu David und ließ ihn wissen und sprach zu ihm, willst du, dass 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen oder dass du drei Tage lang die Pest in deinem Land isst? Oder dass du in die Hand deiner Feinde fällst, war noch ein drittes. So besinne dich nun und sieh, welche Antwort ich dem geben soll, der mich gesandt hat. 2. Samuel 24, 13 und 14. Und David sprach zu Gott, mir ist sehr Angst. Doch lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Aber in die Hand der Menschen will ich nicht fallen. Das ist für mich die Essenz von dem Leben von David, von seinem vertrauten Verhältnis zu Gott. Er hatte zwar Angst vor den Konsequenzen, die Gott auch nicht ausgelassen hat, aber er hatte keine Angst vor der Person Gottes. Er hat gesagt, wenn ich wählen muss, ich gehe zu Gott. Und das ist ein gelebtes Beispiel von Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn wir die Liebe Gottes kennen und wenn wir sagen, Herr, ich liebe dich über alles, dann lasse ich alles andere beiseite und zwar in jeder schwierigen Situation und sage, bei dir, Herr, ist es am besten. Die Furcht für eine Haltung, die sich vor der Strafe Gottes mehr fürchtet als vor allem anderen, ist daher, weil wir Gottes Herz noch nicht kennen. Gott lässt Konsequenzen zu. Und Gott, wir sollen auch in Ehrfurcht vor Gott leben. Aus der Gottesfurcht heraus wächst letzten Endes auch echte Liebe. Aber Gottesfurcht heißt, ich achte ihn höher als alles andere. Ich habe Ehrfurcht vor ihm. Und Gottesfurcht und Liebe und Demut ist ein Dreiklang. Ich halte mich nicht selbst für groß, sage, Herr, ich will alles für dich geben. Ich habe Ehrfurcht vor dir. Die Frau, die sich Jesus genähert hatte, hatte auch Ehrfurcht. Sie kam von hinten an seine Füße ran, hat ihn berührt und hat vor ihm Buße getan. Und Jesus hat diese Liebe empfangen. Und David hat sich das ausgewählt, wo er der Meinung war, dass ist Gottes Konsequenz für mein falsches Verhalten. Er hat Buße dafür getan und hat gesagt, ich will in die Hände Gottes fallen, in die Hände der Menschen will ich nicht fallen. Und wir haben oft ein verdrehtes Bild. Wir meinen, die menschlich-seelische Liebe, das ist unser Schutzraum. Und wenn wir uns Gott nahen, da wird es für uns bedrohlich. Dieser Lüge erklären wir eine Absage und sagen, wo die Liebe regiert, die Liebe zu Gott regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder das doch auch nochmal aus der Elberfelder Übersetzung. 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, 1. Johannes 4, Vers 17 und 18. Hierin ist die Liebe bei uns verendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus oder überwindet die Furcht. Meine Liebe zu Gott ist stärker als meine Angst vor allem anderen. Würde ich mal so ausdrücken. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also wenn wir in einem ängstlichen Verhältnis Gott gegenübertreten, unterstellen wir ihm, dass er es nicht gut mit uns meint. Und da kann er sich nicht geliebt fühlen. Wenn wir aber in jeder Situation mit dieser Haltung und Überzeugung zu ihm kommen, Herr, du bist gut, da fühlt er sich von uns geliebt. Das nimmt er an. Das ist Liebe, wie wir sie eben nicht tiefer ausdrücken können. Wenn wir sagen, Herr, was auch immer ist, du bist gut, bei dir ist es am besten. Ich bin von dir und von deinem Charakter zutiefst überzeugt. Deswegen will ich mehr als alles andere in deiner Nähe sein. Das ist Liebe zu unserem Herrn. Ich würde das nochmal zusammenfassen. Wir lieben auf die Weise, dass wir jedes Wort im Wort Gottes als die Worte unseres Liebhabers hören und begehren und suchen und ihm gerne zuhören. So wie es uns geht, wenn uns jemand gerne zuhört, merken wir, der hat uns gern, der liebt uns. So simpel ist das. Wenn wir dem Herrn gerne zuhören, merkt er, dass wir ihn lieben und er möchte das gerne merken. Und mit dieser Motivation im Wort reichlich sein, immer wieder zuhören, wie die Maria, die nicht rumgerannt ist und für Jesus gearbeitet hat, was auch manchmal notwendig ist, aber die zuerst gesagt hat, ich will hören, was du sagst, weil ich Interesse an dir als Person habe. Das Wort hören aus Interesse, als Ausdruck von Liebe. Das Wort reichlich in uns aufnehmen. Nicht um das Wissen zu vermehren, sondern um Jesus zu kennen, damit wir uns seinem Herzen nähern. Dann zulassen, dass uns bewusst wird, wie viel uns vergeben worden ist. Hilft uns, Jesus zu lieben. Schafft in uns diese großzügige Hingabe, diese Haltung, die ihm alles zu Füßen liegt, die seine schmutzigen Füße küsst. Hat, glaube ich, was mit Lieben zu tun, auch durch praktische Tätigkeiten. Dann, wir lieben ihn, indem wir einander lieben. Und dann, wir lieben ihn, indem wir ihn für den halten, der er ist, nämlich ausnahmslos gut. Und das in jeder Situation anwenden und immer sagen, Herr, deine Lösung ist die gute. Egal was ist, wie der David da gesagt hat, wenn ich wählen kann, ich will in deine Hand fallen, Gott. Obwohl das für ihn nicht ohne Konsequenz ausging. Die Pest wütete. Und trotzdem hat er gesagt, Herr, ich hab dich so lieb. Alles andere ist grausam, bei dir ist es gut. Okay. Herr, wir wollen dir vertrauen. Ich bitte dich herzlich darum, dass du in uns das Vermögen, dich zu lieben, zunehmen lässt. Dass wir durchbrechen können von für dich etwas leisten und nur dann dich suchen, wenn es irgendetwas für dich zu arbeiten gibt, Herr. Dahin, dass wir dich lieben um deiner Person willen, aus Interesse an deinem Herz. Dass wir der Aufforderung nachgehen können, dass wir dich von Herzen lieben, Herr. Durch Taten, durch das, wie wir Dinge tun, Herr. Lieber Heiliger Geist, und lass das in uns wachsen, mach das größer, dass wir den Unterschied erkennen können zwischen vor dir alles richtig machen wollen und uns dir voll hingeben, um dich zu lieben. Wir danken dir, Herr, dass wir Sünde überwinden um der Beziehung mit dir willen. Dass das die Motivation unseres Herzens sein wird, dass wir sagen, wir wollen dich nicht betrüben, weil wir dich lieben. Deswegen drückt sich unsere Ehrfurcht dadurch aus, dass wir dich lieben und deswegen Sünde hassen und alles hassen, was mit Sünde zu tun hat. aus Liebe zu dir, Herr. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir vor dir angenehm sind aufgrund deiner Liebe, aufgrund deines Opfers, Jesus, und dass du dich daran freust, dass dein Opfer uns freisetzt, dich lieben zu können. Herr, das ist deine Bestimmung von Anfang an gewesen, dass du dir ein Gegenüber geschaffen hast in uns, was dich liebt. Und lieber Heiliger Geist, offenbare das weiter in unseren Herzen, lass uns darin wachsen, lass mich darin wachsen, Herr. Amen.